ARD.
Sucht und süchtig. Wir sind wieder da. John Cook wird heute vertreten von Doktorin der Medizin, Shantima Goetz. Habe ich das richtig so gesagt?
Ja.
Ja. Macht man heute, ne? Doktorin ist besser als Doktor.
Och, ehrlich gesagt, mir ist es egal.
Na, sag mal, wie fühlt sich das für dich besser an?
Doktorin fühlt sich besser an,
ja?
Aber ich glaube, es ist noch nicht so richtig angekommen. Und das Doktor haben wir so lange gehört, von daher ist es für mich ist es auch okay.
Ja.
Am liebsten gar nicht. So.
Ohne Doktor?
Mhm.
Ja gut, aber okay. Aber wir freuen uns ja hier, wenn wir Fachpersonal haben. Und da betone ich das natürlich so gerne.
Okay.
Ja? Nochmal ganz kurz für die jetzt bei Kopfsache 4 zum ersten Mal einschalten, was ist deine Ausbildung und dein Beruf? Einfach mal vorab in Short.
Ich bin Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie und arbeite als Oberärztin auf einer Entgiftungsstation, genauer gesagt auf der Entgiftungsstation der Friedrich-von-Bodelschwingh-Klinik in Berlin-Wilmersdorf.
Wie viele Jahre Studium sind das, bevor man da an den Patienten ran darf?
6 Jahre.
Okay.
Und dann kommen noch 5 Jahre Facharztausbildung dazu.
Das heißt, man ist eigentlich nach 11 Jahren erst da, wo du jetzt bist.
Mhm.
Wenn man den Weg, also wenn ich jetzt den Weg gehen würde wollen, den du gegangen bist, wahrscheinlich schwierig mit meinem Abitur NC.
Mhm.
Wobei, es sind ja jetzt einige Wartesemester dazugekommen.
Ja, eben.
Okay, aber dann müsste ich jetzt 11 Jahre quasi in die Ausbildung gehen, um das Ganze um das zu machen, was du gemacht hast.
Mhm.
Wie findest du das, dass das... Ja, wie ist das für dich selber? Ich hatte das hier auch schon mal mit Katharina Müller-Pohle, liebe Grüße, auch Therapeutin, die öfter hier zu Gast ist, dass da so viel Ausbildung nötig ist, um am Menschen, sag ich mal, zu arbeiten mit diesen mentalen Herausforderungen, sag ich mal.
Mhm.
Wie ist da das Verhältnis? Wie schätzt du das ein? Ist das, muss das so sein?
Ja, ich finde es angebracht. Mhm. Also es gibt so viele verschiedene Erkrankungen.
Mhm.
Deshalb ist es ja auch so, dass man erstmal in dem Grundstudium der Medizin, bis man dann approbierter Arzt oder Ärztin ist, 6 Jahre wirklich von allem ein bisschen lernt, damit man so Basiswissen sich erarbeitet hat.
Mhm.
Und danach beginnt man sich mehr zu spezialisieren. Und auf jedem Fachgebiet gibt es ja auch noch so unendlich viele verschiedene Erkrankungen, Einzelheiten, wo man dann erst im Laufe der Zeit merkt, aha, das habe ich im Studium ja noch nie erhört. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man, wenn man arbeitet ja in diesen zusätzlichen 5 Jahren der Facharztausbildung, bist du ja die ganze Zeit am Arbeiten und mit den Menschen schon im Kontakt.
Ja.
Und man sammelt ja ganz andere Erfahrungen. Wie ist es denn tatsächlich mal dann, wenn jemand intoxikiert in Handschellen kommt, man wird angeschrien und angespuckt? Sowas lernt man nicht im Studium. Das muss man tatsächlich einfach erfahren, wie das ist und wie man selbst damit umgeht oder mit traurigen Ereignissen, weshalb die Menschen zu uns kommen. Das ist, finde ich, nichts, was man im Studium mitbekommt. Und es gibt zahlreiche Sachen, die mir da einfallen. Von daher, ich persönlich sehe das als sinnvoll an, dass wir so eine lange Ausbildung haben.
Für mich von außen betrachtet, macht das irgendwie auch Sinn, aber es ist nur mal so mein Bauchgefühl. Ja, ich bin ja nicht da groß ein Experte. Das Ding ist halt, dass ja alles, was ihr macht, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, geht ja über die Form der Gesprächstherapie.
Mhm,
ja, ja. Also natürlich wird hier und da auch bei körperlichen Abhängigkeiten medikamentös behandelt.
Ja.
Logisch, natürlich auch bei Depressionen, aber davon, abseits davon oder ja, integrierend, geht es ja immer nur alles um Gespräche.
Mhm.
Je nachdem, was die Menschen erlebt haben, da reden wir heute auch ein bisschen drüber später, was
ja.
hat das eigentlich für Auswirkungen und so. Kann man da, glaube ich, auch viel, könnte man viel falsch machen.
Ja.
Wenn jemand sich öffnet, was teilt und man dann nicht mit dieser fundierten Ausbildung damit umgehen kann, oh Gott, was hat er mir jetzt gerade erzählt?
Ja.
Wie gehe ich damit um?
Ne? Ja.
Da könnte man ja Dinge schlimmer machen.
Absolut. Und genau Auch aus diesem Grund haben wir zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung regelmäßige Supervisionen. Mhm. Bei uns ist es so in der Klinik, dass, oder auch in vielen Ausbildungsinstituten, dass die Gespräche auf Video aufgenommen werden, aha, um eine gewisse Transparenz herzustellen, auch für die Patienten und Patientinnen, aber auch um eine Qualitätssicherung zu gewährleisten, dass, mhm, das mit dem Supervisor oder der Supervisorin angeschaut werden kann. Und genau für solche Situationen, wo man dann selbst denkt, okay, das ist jetzt eigentlich für mich auch zu viel, was kann ich in der Situation machen oder habe ich überhaupt richtig reagiert, kann man das gemeinsam anschauen und das besprechen, was auch für die eigene Verarbeitung und für den eigenen Lernprozess, finde ich, unglaublich wichtig ist.
Danke. Danke erstmal für dieses schöne Intro. Bevor wir zu einer kleinen Befindlichkeit kommen von dir und mir, möchte ich sagen, dass das die letzte Sendung hier ist im Rahmen der ARD, dass ich darüber sehr traurig bin, das schade finde. Ich denke, wir haben hier hingehört und hätten das auch in Zukunft. Leider wurde sich dort anders entschieden. Das hat mich schon sehr mitgenommen. Aber um da jetzt von wegzukommen, das ist eben so, ja, das ist dann so, ist ja auch was sich so ein bisschen durch mein Leben zieht, jetzt sage ich mal im Positiven, im Arbeitskontext, konnte ich damit immer schon ganz gut stattfinden, dann einfach auch weiterzumachen und in die Aktivität gehen und mich nicht daran aufhalten, dass Dinge vielleicht blöd gelaufen sind. Ja, im großen Unterschied zu, was ich mit meinem Privatleben so gemacht habe, da war das oft nicht so, ja, eigentlich gar nicht so, dass ich dann die Dinge angegangen bin, sondern habe ich mich ja lange geflüchtet, was ich sagen wollte. Diese Sendung erscheint weiter zweimal die Woche. Wir haben ja auch noch ein anderes Format bei Spotify, bei Apple Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Leider nicht mehr in der ARD Audiothek, aber überall woanders wird dieser Podcast zwei Folgen die Woche weiterhin veröffentlichen. Und wenn ihr bisher ausschließlich in der ARD Audiothek zugehört habt, dann würden wir uns freuen, wenn der ein oder andere den Weg in ein anderes Portal findet. Man muss dafür keine Abonnenten, also man muss bei Spotify oder was, muss man auch keinen monatlichen Beitrag zahlen. Podcasts kann man überall frei und kostenlos hören und da würden wir uns freuen. Ach so, und jetzt gerade fällt mir noch ein, und natürlich ist auch alles von uns bei YouTube zu hören und auch anzuschauen, denn dort gibt es ja mittlerweile auch schon Videoformate, wie zum Beispiel den Sucht und Süchtig Ortswechsel, wo wir an Orte unserer Vergangenheit gehen und schauen, wie es da mit der Sucht und mit der Krankheit praktisch abgelaufen ist. Und was ich jetzt auch hier machen darf, und da freue ich mich sehr, ist nochmal Werbung zu machen für die YouTube-Kanalmitgliedschaft bei Sucht und Süchtig, die Sucht und Süchtig YouTube-Kanalmitgliedschaft. Weißt du, was das ist, Shantima?
Nein. Könntest du es vielleicht für mich erklären, Hagen?
Okay, das war jetzt also nicht abgesprochen, aber du weißt es wirklich nicht. Das ist sympathisch. Ich setze das mal jetzt in die Praxis um. Also man kann, es gibt, wir müssen jetzt gucken, wie machen wir das in Zukunft weiterhin mit Einnahmequellen und so weiter. Und eine Möglichkeit, Sucht und Süchtig zu unterstützen, ist bei YouTube eine Kanalmitgliedschaft auf dem Sucht und Süchtig-Kanal dort abzuschließen. Da gibt es 6 Mitgliedschaftsstufen von 1 Euro bis ein bisschen mehr für die, die mehr Geld haben. Es gibt, glaube ich, 99 Cent, 3,99 und 9,99 und dann noch 3 Stufen, die sind ein bisschen mehr, wie gesagt, für die, die das können. Einfach, damit es auch angeboten ist. Wir haben das schon ein paar Mal besprochen und das ist einfach klar, wir brauchen dort eure Hilfe. Und das ist jetzt nicht Opferrolle und auch nicht nur so ein bisschen, sondern drastisch. Bitte, bitte schließt dort eine Mitgliedschaft ab, wenn ihr euch das leisten könnt. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Natürlich, dann abonniert den Kanal einfach so. Aber diese Kanalmitgliedschaft, die brauchen wir gerade wirklich, um die nächsten 2-3 Monate zu überstehen. Bis dann hoffentlich wieder neue Dinge kommen. Das war das. So, dann steigen wir mal ein in unser Gespräch. Wir machen eine Befindlichkeit, Shantima. Das fragst du ja sonst die anderen. Mhm. Aber was ist denn, wenn du jetzt dran bist und das mal machen musst?
Ja, also ich bin etwas müde von einem anstrengenden Wochenende. Ich war bei einem Indoor-Triathlon.
Ach so?
Und genau. Und
also du bist auch sportlich unterwegs.
Und ich will nur kurz sagen, also es gab 4 weibliche Teilnehmerinnen. Und ich habe den 4. Platz erreicht. Und,
herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Genau. Und ich habe mich gefreut, dass ich einfach dabei war. Und es hat mich aber schon ein bisschen geschlaucht, mehr als ich gedacht hatte von mir.
Mhm. Hast du das schon öfter gemacht?
Nee, noch nicht.
Okay, das war das erste Mal eine Veranstaltung dieser Art.
Ja, genau, für mich schon. Und ich war vorher noch nie cyclen. Und habe aber gedacht, ich krieg das schon hin. Und ich habe es auch irgendwie hingekriegt. Aber ich war halt einfach richtig lang in diesem Cycling-Raum und habe so viel Zeit verloren dort.
Sag mal kurz die Disziplin und die Kilometer, ja, oder was?
Also das sind, es ist Schwimmen, das ist Cyclen und was ist es noch? Laufen. Und du machst das alles hintereinander und das sind aber natürlich abgespecktere Distanzen zwischen 750 Metern, 20 Kilometern und 5 Kilometern. Mhm. Und es ist aber so, dass du trotzdem nur ganz kurz Zeit hast, dich da zwischendrin umzuziehen und weiter geht's. Und das steckt mir noch ein bisschen in den Knochen.
Woher kam die Motivation? Jetzt ist das schon spannend, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Woher kam der Ansatz, ich mache das jetzt?
Ich hatte einfach Lust, mal was Neues zu machen. Also normalerweise mache ich total gerne Yoga. Mhm. Und jetzt dachte ich, jetzt kommt mal Cardio-Training dran. Ja, ich werde älter. Und muss was für die Kondition tun.
Ja.
Und ja, jetzt mit dem vierten Platz bin ich schon ganz, ganz zufrieden.
Schön.
Aber genau, ich habe meine Zeiten aufgeschrieben und versuche jetzt zu trainieren, damit ich im nächsten Jahr mich wieder anmelden kann.
Ob das schon das der Plan?
Vielleicht, genau. Mhm. Vielleicht kann ich dann auch den dritten Platz bekommen. Ich habe aber trotzdem auch einen Kaffeebecher gewonnen.
Schön. Das,
genau.
Also das klingt erstmal nach einem, sag ich mal, nach einem Event, wo auch doch am Ende dann das einen deutlichen Dopaminausstoß gab. Kann das sein?
Das ist so, definitiv. Ja, ja. Ich war so stolz,
ja,
dass ich es geschafft habe.
Ja, ja. Ja,
genau so ist es. Wie ist es denn bei dir, Hagen? Wie geht es dir?
Ich bin, das habe ich glaube ich letztens schon mal gesagt, ich bin jetzt auch froh, dass ich, dass unsere Arbeit, sag ich mal, diese ganze Akquise, dass es jetzt hier das letzte Mal ist, hier in Babelsberg. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern es ist dann auch gut, wenn man weiß, man geht jetzt weiter. Ja, also das dazu, was den Podcast angeht. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Vieles ist noch ungewiss, aber wir haben ein gutes Team um uns rum. Liebe Grüße an Björn, Luke und Britta von WeLike, unser Management, die auch wirklich Tag und Nacht arbeiten daran, dass Sucht und Süchtig weiterhin auf einer, ja, stabilen Basis steht. Nach den ganzen Absagen der Podcaster und der Nichtverlängerung hier haben wir uns die letzten Wochen an Suchthilfeeinrichtungen gewandt. Das hätte mir eigentlich viel eher einfallen müssen. Ja, aber ich dachte nicht, dass da irgendwie Gelder zur Verfügung stehen, ja, irgendwie, weil die brauchen das ja für die Abhängigen oder für ihre, ja, für die Einrichtung. Aber jedenfalls sind wir da auf Feedback gestoßen, was uns sehr gefreut hat. In dem Sinne von, ja, wir können uns vorstellen, euch irgendwie zu unterstützen. Mhm. So. Und da versuchen wir die letzten Wochen quasi eine Allianz der Suchthilfe zu bilden für Sucht und Süchtig.
Mhm.
Und da aus ganz vielen Töpfen.
Ja.
Ja, bisher war es ein Topf, sag ich mal, ja. die ARD. Jetzt müssen es halt irgendwie 10 Töpfe sein. Wir wissen noch nicht, was dabei rauskommt. Das dauert natürlich alles auch jetzt ein paar Wochen. Aber das ist quasi der Plan dort und ich freue mich auf was da kommt, ja. Und bin guter Dinge. Privat ist es so, dass ich eine Reise gemacht habe am Wochenende. Das ist ganz aktuell tatsächlich. Ich habe Familienmitglieder besucht aus der zweiten Ebene, sag ich mal.
Mhm.
Ja, ich will jetzt nicht detaillierter gehen, damit man nicht irgendwie, ne? Es ist auch dann ja meine Privatgeschichte, also ist ja auch dann einfach zu privat, aber ich habe Familienmitglieder besucht, die mich als Kind sehr oft auch erlebt haben und auch meine Eltern.
Und ich hätte jetzt zwei Fragen an dich.
Jetzt schon?
Ja.
Okay.
Zum einen, was würdest du denn für ein Resümee ziehen hier von den letzten 18 Monaten?
Ach so, das nochmal dazu. Okay, ja. Okay.
Erst das Berufliche und dann die private Frage.
Okay. Also zwischenmenschlich war das alles mit MC Lücke hier auf einem ganz hohem Niveau.
Yay.
Der freut sich auch gerade. Ja, das war schon Champions League. Mhm. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet und natürlich ist das nicht mit allen so gewesen, aber zu 90% haben wir uns hier sehr gut aufgehoben gefühlt. Ja. Mhm. Aber ja, ich muss jetzt, also wenn du mich so fragst, muss ich jetzt auch ehrlich sein. Also es gab aber auch Momente, wo ich ja auch schon unabhängig der ganzen Vertragsverlängerung die nicht so ganz verstanden habe. Also es gab zum Beispiel mehrere Podcast-Festivals hier von den ganzen Anstalten, da haben wir nie eingeladen zu einem Live-Podcast. Also ich will jetzt gar nicht nur, wenn man mich so fragt, das hat mich schon gewundert, so, weil wir so ein riesen Podcast waren, mhm, hier in der Familie. Mhm. Aber das hat sicherlich auch immer dann wieder politische Gründe und ist dann, ich glaube, wir leben einfach in einer Welt, und das ist jetzt nicht, das betrifft nicht ausschließlich die ARD, wo es einfach viel um Zusammenhänge geht und um, ja, oftmals geht es dann oft nicht um die Sache. Ja, also wenn es um die Sache gehen würde, dann hätte man uns ja nie, mhm, nicht verlängern. Mhm. Also, weißt du, also, mhm, der Podcast hier, der hat so einen Impact. Also, ich wüsste nicht, welcher andere Podcast, also, es gibt sicherlich welche, aber, mhm, mir fällt erstmal keiner ein, der so einen krassen Impact hat auf, mhm, auf das Leben von Menschen. Mhm. Gerade zum Beispiel mit Menschen mit einer Suchterkrankung, ja, so, ja. Und ist dabei auch noch unterhaltend und wir haben den Bildungsauftrag erfüllt. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder mein Thema. Da muss ich auch ganz bei mir sein. Also, ich will halt ernst genommen werden. Ich, mhm, will mich wichtig fühlen. Auch dann bei meinem Arbeitgeber. Mhm. Ja. Und vielleicht ist das sogar, möchte ich das mehr spüren, als vielleicht angebracht wäre. Mhm. Oder als man objektiv sagt, du, wir haben uns doch um alles. Ihr seid doch Teil der Familie und so. Und ich brauche da vielleicht sogar dann mehr. Und also ich persönlich, ja. Vielleicht auch wegen meinen alten Glaubenssätzen, ja. Mhm. Also muss ich ja ganz ehrlich sein. Also dieses, ich bin nichts wert, ich bin ein Versager. Ich weiß mittlerweile, dass das Glaubenssätze sind, mhm, dass das so nicht stimmt. Aber ich bin schon auch immer sehr angegriffen, wenn ich nicht, wenn ich merke, ja, aber die anderen sind doch da und da macht ihr jetzt den 85. True Crime Podcast und wir werden nicht verlängert. Ne? Wie gesagt, jetzt nicht meckern und auch nicht nachtreten, sondern da hab ich ein Thema mit. Mhm. Ja? Und vielleicht hat das dann hier und da sogar vielleicht auch angeeckt und das tut mir leid. Aber ich kämpfe wahrscheinlich manchmal mehr um Anerkennung, als das den meinen Mitarbeitenden so, die das so vielleicht dann gar nicht so vertragen können. Mhm.
Und jetzt sag nochmal zu dem Treffen mit deiner Familie, was, mhm, ist da für dich rausgekommen?
Das, die erste Frage, die erste Frage ist eigentlich, was habe ich mir davon versprochen? Mhm. Ne? Und ich, also zum einen wollte ich diese Menschen mal wiedersehen, die ich 10 Jahre nicht gesehen habe, über 10 Jahre. Natürlich auch aus der Sucht, also mit der Sucht, von der Suchtkrankheit beeinflusst, dass ich ja sowieso alle meine Freunde verloren habe und meine eigene Familie und natürlich die letzten 10 Jahre in der aktiven Abhängigkeit auch, also muss man echt mal sagen, bei keinen Familienfesten groß aufgetaucht bin, also ne, aus der zweiten, dritten Ebene, wo man auch früher auch schon mal hingefahren ist, ja, mhm, irgendein Geburtstag von der Großtante, mhm, zum Beispiel, oder da war ich nirgendwo mehr. Mhm. Ich wollte sie also zum einen endlich mal wieder Menschen aus meiner Familie sehen, und Menschen aus meiner Familie umarmen. Mhm. Also die haben mir nie was getan, diese Menschen, die ich da jetzt getroffen habe. Und das Zweite war, ich wollte wissen, ob die Sachen, die in der Suchttherapie so rauskamen, was meine Kindheit betrifft, habe ich hier auch schon einiges geteilt, ja, ob ich das mittlerweile größer mache, als es war.
Ja.
Ja, ja. Ohne Scheiß jetzt. So, mhm, dass ich dachte, so, ja, okay, mir sind diese Dinge passiert. Ich habe hier auch noch nie übertrieben. Und mir auch noch nie extra was ausgedacht, ist mir ganz wichtig, ja. Also davon geht ihr jetzt, denke ich mal, aus, wenn ihr die Sendung hört. Mhm. Aber ich lag schon manchmal abends im Bett und dachte so, Mann, okay, aber also gerade wenn ich hier wieder was geteilt habe, irgendeine krasse Geschichte, so, das, ist das jetzt meine Empfindung oder ist das überhaupt so passiert? Warum ich die Frage stelle, ist, die letzten Male, als ich mit meiner Mutter noch Kontakt hatte, also mit meiner Mutter sehe ich sehr, sehr selten, also da ist der Kontaktabbruch nicht komplett.
Ja.
Aber zu meinem Vater ist er seit 2 Jahren komplett und wird es auch bleiben. Mhm. Nur als ich meine Mutter dann nochmal gefragt habe, das war vor ein paar Monaten, da hat sie wirklich gesagt, diese und jene Dinge sind nicht passiert.
Okay.
Verstehst du?
Ja.
Und da war ich so, what, wie, das ist nicht passiert, du warst dabei. Mhm. So, es war aber eben kein anderer dabei. Mhm. Ja, das sind alle Situationen zwischen meinem Vater, meiner Mutter und mir. Weil wir sind, also ich bin Einzelkind. Mhm. Ab und zu war vielleicht meine Omi noch dabei, aber die lebt nicht mehr. Also ist da hier Wort, Aussage gegen Aussage, wenn man jetzt im Polizeijargon bleibt. Und das hat mich schon fertig gemacht. Dieses Negieren meiner Vergangenheit und von Tatsachen. Mhm. Und das hat eben dazu geführt, dass ich hinterfragt habe, bilde ich mir das ein? Ja. Oder rede ich mir das ein? Ja. Oder hat mein Therapeut mir das eingeredet, dass das so schlimm war? Mhm. Ne, also jetzt nicht falsch verstehen.
Ja, ich verstehe aber, was du meinst. Ja. Und es ist auch nicht immer so, dass die Erinnerungen, die man hat, auch wirklich eins zu eins so passiert sind. Mhm. Weil das Gedächtnis auch immer wieder neu konstruiert und nach einer gewissen Zeit... nach einer gewissen Zeit auch Dinge hinzugefügt werden, weggelassen werden. Das ist ganz
Wieso
normal.
Wieso wird da was neu? Aber das kann ja nicht sein, oder? Ist das so? Also ja klar, du sagst es ja gerade.
Also
aber
jetzt nicht krass als da, Inhalt.
Ja, was wird denn da neu konstruiert?
Naja, was du an zusätzlichem Wissen da bekommen hast im Laufe der Zeit. Also sagen wir mal, es gibt irgendeine Veranstaltung, ohne jetzt was Krasses für dich emotional, affektiv, wo du affektiv beteiligt warst, also sprich große Freude, Angst oder Traurigkeit hattest. Und du müsstest dann hinterher nochmal einfach nur sagen, wer mit wem miteinander geredet hat, wer was anhatte, ob das oder das oder das passiert ist.
Das war jetzt schwierig, ne?
Und wenn du dann aber hinterher was von anderen hörst, die dir erzählt haben, guck mal, der und der, die hatten doch einen großen Streit, aber du hast es gar nicht gesehen. Und irgendwann nach 2 Jahren fragt dich nochmal jemand, vielleicht hast du dann zusätzlich auch ein Erinnerungsfetzen von dem, was du vorher gehört hast, aber ob das dann wirklich so war, kannst du ja eigentlich nicht mehr richtig nachvollziehen. Und ich finde es manchmal hilfreich, wenn man dann noch andere Referenzen hat, wie zum Beispiel Angehörige, die man einfach fragen kann.
Andere Augenzeugen, ja.
Ja, ja was ist denn da eigentlich Menschen, passiert? Du warst klein. Ist es denn wirklich so gewesen, wie ich das jetzt in Erinnerung habe?
Okay, verstehe. Naja, und genau das habe ich eben abgefragt. Ja? Wir haben das schon in den ersten Minuten habe ich mich erstmal dafür entschuldigt, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Denn aus deren Perspektive, von diesen Angehörigen von mir, wie gesagt, Familie zweiter Ebene, habe ich ja einen Kontaktabbruch vollzogen. Also völlig unbewusst, ne? Sondern ich habe mich einfach nicht mehr gemeldet. Und das ist schon krass. So. Und hat mich auch, hab dann auch geweint und habe die umarmt und meinte, es tut mir so leid, ich konnte einfach nicht. Ich war halt. Ich habe das öfter schon berichtet, dass ich in diesen dass ich danach aufgewacht bin wie aus einem Albtraum. So in der Entgiftung, weißt du? Wirklich in der Entgiftung. Ja, wenn du täglich konsumierst und das über 10 Jahre nahezu oder den Hang hast, den Drang hast zum täglichen Konsum, ist ja nicht immer täglich gewesen, aber ich bin wirklich aus dem Albtraum aufgewacht, da habe ich mich also entschuldigt. Und dann ging es sehr schnell. Ich habe gesagt, du, ich bin jetzt nicht hier, um alles abzufragen. Ich wollte euch wirklich sehen. Das ist nicht der Hauptgrund des Besuches. Aber der zweite Grund ist schon, ich würde gerne wissen, ob dieses und jene Sachen so passiert sind.
Was bedeutet das denn jetzt für dich?
Ja, es bedeutet in erster Linie, dass ich mir das nicht eingebildet habe. So, dieses, das, also, ich meine, ich wusste schon, dass ich mir, als er mich geschlagen hat, dass ich mir das nicht eingebildet habe. So, Nur dieses ganze Drumherum. Und wie waren diese ganzen Situationen und wie hat dieser Mensch vielleicht auch mit anderen Menschen interagiert? Ja, und da kamen einfach Sachen zum Vorschein, die das, was mit mir passiert ist, ist auch mit anderen passiert. Ja, sei es Psychoterror oder anders. Und das hat für mich einfach ein Bild ergeben von, okay, das also erstmal, wie ich eingangs meinte, ist das so passiert, ja oder nein? Ja, es ist so passiert, so. Und sei es, wenn es da auch Differenzen gibt und Schattenbereiche und so, aber das Bild, was ich zeichne seit meiner Therapie, dass das der Wahrheit entspricht, so, das war mir erstmal wichtig. Ja. So, und das wurde da bestätigt. Natürlich habe ich jetzt auch noch Sachen erfahren, von denen ich nichts wusste, die mich einfach weiter sprachlos sein lassen und Ich bin noch im Prozess, wie gesagt, das war erst vor 2 Tagen. Also frag mich lieber was dazu oder wenn du was, weil ich weiß gerade gar nicht, was ich da noch sagen soll. Es ist einfach, es war sehr, sehr, es war hochemotional.
Hättest du denn eine typische Situation im Kopf, die für dich richtig schlimm war und wo du vielleicht kurz sagen kannst, wie du die erlebt hast? Vielleicht mit deinem Vater?
Ja, ich muss kurz überlegen, was... Ich habe natürlich ein paar Situationen hier schon geteilt, aber es gibt so, ich meine, ich habe natürlich diesen Verwandten auch ein paar Situationen geteilt, ne? Aber es gibt so eben die Situation, wo ich Ich weiß nicht, ob ich dir hier schon mal erzählt habe in der Sendung. Aber weil du fragst, das ist eine der Situationen, wo ich tatsächlich am meisten dran... Naja, nee. Es gibt zwei, wo ich am meisten dran denke. Ich muss dir kurz zwei Sachen sagen. Aber die zweite formuliere ich mehr aus. Zum Beispiel wurde ich ja... Es gab häusliche Gewalt. Mhm. So. Und das ist ein Punkt, ich wache immer noch mit Albträumen auf oder träume davon. Und dann träume ich davon, wie ich mich jetzt wehre, weil ich ja jetzt erwachsen bin. Mhm. So, das ist ein immer wiederkehrendes Ding, dass ich in meinem Traum, in meinen Träumen mich wehre, was ich als Kind nie konnte. Mhm. Also das ist was mich wirklich umtreibt. Also ich wache dann schweißgebadet auf und habe im Traum dann zurückgeschlagen oder was auch immer. Mhm. Ja, also Entschuldigung, muss ich jetzt hier so aussprechen. Mhm. Das beschäftigt mich wirklich konstant. Ja, also ich glaube, dieser Moment, dass der eigenen Eltern da so handeln mit eben sowas, das habe ich bis heute nicht richtig überwunden. Also da muss ich auch nochmal therapeutisch, haben wir auch schon mal privat drüber gesprochen, dass ich da...
Das macht dich traurig, ne?
Ja.
Ist es okay? Wenn wir weitermachen,
ja,
und
klar.
Du weiter erzählst.
Es ist halt einfach, ich verstehe das einfach, ich kann es einfach nicht verstehen. Gerade wenn man später selber Kinder hat, es wäre unmöglich für mich.
Und bist du auch wütend?
Ja. Ja, ich habe sehr viel Wut. Also diese Wut wird dann auch in Träumen ausgelebt, ja. Mhm. Also die Träume ergehen nie damit, dass ich jetzt auch noch zum Täter werde, ja. Mhm. Der Traum endet immer beim Widerstand. Und dann wache ich auf. Ja. Okay. So, das ist das eine. Das zweite ist, du hast ja nach einer spezifischen Situation gefragt. Und das ist eine Situation, wo ich alle, die bei den Live-Konzerten, bei unseren Live-Shows waren, da habe ich das schon öfter erzählt, war das zum Thema Angst. Wir haben viel über Angst geredet auf unserer Live-Tour.
Ja.
Und da war das meistens mit dabei, nicht in Niederstadt. Weil ich immer versucht habe, ach, kann ich das heute erzählen, kann ich das heute nicht erzählen, zu was habe ich auch die Kraft, ja. Wir wollen ja auch immer sehr, sehr ehrlich sein und möchten teilen, aber ich kann nicht immer alles teilen, so. Das ist auch anstrengend für mich. Mhm. Da habe ich im Hof gespielt und ein Mitschüler hat, das war noch vor der ersten Klasse, er hat mir eine Eisenstange über den Kopf gezogen im Spielen, wo man auch weiß, okay, wie ist dann das passiert, aber es war eben so. Ich hatte eine Platzwunde, früher hat man gesagt Loch im Kopf. Mhm. Es hat krass geblutet und die Eltern von dem anderen Sohn haben mich dann in ihre Wohnung genommen und haben mich quasi erst versorgt. Und es hat aber krass geblutet und wie gesagt, Platzwunde halt auf dem Kopf. Dann haben sie gesagt, dann müssen wir jetzt seinen Vater, also mein Vater war zu Hause, meine Mutter war auf Arbeit, das wusste ich auch. Und als sie dann meinten, holen wir jetzt deinen Papa, war ich schon so, oh nee, bitte nicht. Ja, obwohl ich der Verletzte war. Also von dieser Situation, die ich gerade erzähle, habe ich wirklich jede Millisekunde gespeichert. Also wirklich, ich kann dir alles sagen. Ja, die Farbe der Couch, Wände, wie wir dann da hochgegangen sind. Also das ist wirklich komplett gespeichert.
Finde ich auch nachvollziehbar, weil du ja dermaßen aktiviert warst und die Angst oder die Furcht vor deinem Vater vielleicht, aber auch Traurigkeit, verschiedene Gefühle, wenn die so stark sind, dann verkoppeln die sich automatisch im Gehirn mit dem Gedächtniszentrum, dem Hippocampus.
Ach wirklich?
Ja, und das speichert sich gut ein. Genauso.
Ich meine, das hört man ja in einigen Interviews von so Schlüsselmomenten oder dass Leute dann sich an alles erinnern können.
Genauso wie bei den Substanzen. Auch da ist die Verkopplung ganz eng. Was einem vermeintlich erstmal gut getan hat, wird abgespeichert. Und genauso auch so eine Situation, was du jetzt gerade beschrieben hast und dass du die Bilder noch vor dir siehst.
Ja. Ja, die Angst war in dem Moment halt, ich wusste halt, dass er sauer auf mich sein wird. Obwohl ich ja der damit, also mir ist ja was passiert. Ich hatte damit ja nichts zu tun.
Du hattest ein Loch im Kopf.
Ja, ich hatte eine riesen Platzwunde, die krass geblutet hat. Und natürlich kommt er rein und ist dann zu den Leuten nett und so. Dieses zweite Gesicht, was in meiner Familie Alltag war, also nach außen hin ist immer alles in Ordnung. Mhm. Ja? Also wir spielen Happy Family. Wurde aber nie drüber geredet, dass das so gespielt wird. Es war einfach, weißt du, allen Beteiligten, meiner Mutter, mir oder meiner Oma war dann klar, jetzt spielen wir das hier.
Mhm.
ja, wenn Leute dabei sind oder so. Wenn die Tür aufgeht, dann hallo. Mhm. Also holt er mich da ab, aber dann natürlich kein Wort auf dem Weg zur Wohnung. Dann geht die Tür zu und dann brüllt er mich halt an, dass wie das sein kann, dass er jetzt in dieser Lage ist, jetzt das ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, wirklich, es ist so absurd, dass er jetzt damit zu tun haben muss, dass ich jetzt einen Unfall hatte oder so. Mhm. Und dass es natürlich meine Schuld ist. Mhm. Also es ist ganz krass, es zieht sich über alle Momente, dass ich immer schuld war. Also bei uns musste sowieso immer ein Schuldiger gefunden werden. Das ist so krass, diese Suche nach dem Schuldigen. Und ich weiß auch, wie ich auch schon als Jugendlicher bei manchen Situationen dachte, wie denn mein Vater da, ne, Choleriker, also auch immer am Schreien. Mhm. Dann um fünf Ecken dann doch irgendwo den Schuldigen, also meistens auch meine Mutter natürlich, die dann schuld war. Mhm. Wo man aber sagt, wo man auch so denkt, das ist eigentlich ein Sketch, ja, ist eigentlich fast schon Loriot. Mhm. So, also wenn du das nicht gemacht hättest und das, ach so, dann bist du ja schuld. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm, also,
ich verstehe.
Wenn du gestern nicht eingeschlafen wärst und die Tür angelehnt,
ja.
Also wahnsinnige Begründungen fernab jeglicher Realität. Ja. Jedenfalls macht er mich dann dafür zur Verantwortung, dass ich jetzt blute. Wie gesagt, mit 5 Jahren Platzwunde. Und dann lässt er mich halt im Flur auf dem Boden sitzen. Mhm. Für Stunden. Mhm. Bis meine Mutter nach Hause kommt, die mich dann ins Krankenhaus bringt. Mhm. So, und das ist ein Moment. Ich hab diese, dass ich da sitze für Stunden blutend. Mhm. Ich habe nicht verstanden, warum hilft mir mal. Also, ne, ich kannte natürlich damals schon die Grundsituation, dass es eben so ist, wie mhm. es ist. Also mhm. keine gezeigte Liebe, keine Körperlichkeiten, mhm. so, also umarmen oder sowas, kannst du mhm. ja vergessen. Aber ich weiß trotzdem noch, das ist der Moment, in dem eigentlich alles zerbrochen ist, wo ich dachte, also von dem, also der hilft mir nicht.
Ja.
Ich kann von das, was ich, meine Therapeutin meinte, in der Frau Nickel, liebe Grüße in der Pfalzburger, die hat das ganz gut zusammengefasst, nämlich, ja, 3 Jahrzehnte später. Das, was sie sich von denen wünschen, wird von denen nie kommen. Mhm. Das führte dann auch zu dem Kontaktabbruch. Mhm. Aber das ist ja in dieser Situation schon ersichtlich irgendwie. Ja. Ja. Natürlich war meine Mutter sauer und so, aber dass er das nicht gemacht hat, aber ja. Das hat sie dann vielleicht in einem Halbsatz gesagt, aber dann wurde sie ja auch zurechtgewiesen, mhm. ja, dass sie jetzt hier nichts zu melden hatte. Mhm. Also das war halt wirklich krass und in dem Moment ist wirklich in mir ganz viel zerfallen.
Das klingt nach einer ziemlich für dich prägenden Situation. Ja. Und so wie du es jetzt gerade eingeleitet hast, könnte ich mir auch vorstellen, dass du jetzt vielleicht nicht in dieser Intensität, aber dass du zahlreiche weitere Situationen, wo du vielleicht ein ähnliches Gefühl oder so ein Gefühlscocktail aus
ja.
Traurigkeit, Angst, Wut verspürt hast auf deinen Vater?
Ja, ja, es gibt mindestens 15. Ich habe so eine Liste mal gemacht auf Therapie. Es gibt so ja, über 10, wo man sagt, das kann nicht sein. Ja.
Worauf ich hinaus will, ist, ja. es gibt bestimmte Motive und Bedürfnisse, die Kinder schon ganz früh gerne befriedigt bekommen wollen. Und das sind so klassische Sachen wie Anerkennung, Wichtigkeit, mhm. aber auch das Bedürfnis nach sicheren und verlässlichen, solidarischen Beziehungen, ebenso nach Autonomie. Und eigentlich würde man sich für alle Kinder ja wünschen, dass sie das automatisch von ihren Eltern bekommen, egal was sie machen, wie schlimm es denen geht, wie toll sie jetzt gerade waren. Sie sind einfach so völlig in Ordnung, wie sie sind. Und auch wenn sie irgendwie Scheiße gebaut haben. Mhm. Oder gerade wenn jemand ein Loch im Kopf hat und eine Platzwunde, die nicht aufhört zu bluten, dass mhm. man dann natürlich davon ausgeht, dass die Eltern das Kind trösten. Mhm. Einfach in den Arm nehmen, versorgen, von mir aus sofort ins Krankenhaus. Mhm. Aber dass irgendwas kommt, wo das Kind weiß, aha, okay, ich kann mich auf die verlassen. Mhm. Und wenn man das eben nicht bekommt, dann bleiben diese Bedürfnisse unerfüllt und so ist es jedenfalls im Rahmen von so Interaktionsstörungen oder auch vielleicht Beziehungsstörungen oder auch bekannt unter Persönlichkeitsstörungen, die sich entwickeln können, weil einfach das Kind negative Glaubenssätze entwickelt, wie zum Beispiel, ich bin nichts wert, ich bin nicht wichtig, meine Eltern respektieren mich nicht, die kümmern sich nicht um mich. Hm. Und dass dann bestimmte Verhaltensstrategien entwickelt werden von dem Kind, um eben doch die Aufmerksamkeit zu erzielen, weil sie einfach negative Schemata über sich selbst haben. Ich bin ein Versager, und gleichzeitig aber auch über Beziehungen. Und dass dann bestimmte Verhaltensweisen auftreten. Ich weiß nicht, kannst du damit was anfangen, was ich beschreibe?
Ja, na klar. Ich meine, also ich hatte jetzt nicht Therapie bei dir, ne? Wir kennen uns ja über
privat.
Wir kennen uns ja über diese Arte-Doku.
Ja, über die Arte-Doku,
aber,
stimmt.
Das sind ja genau die Sachen, die in meiner Therapie besprochen wurden. Also ich weiß noch, das Erste, was in einer der ersten Sitzungen fragt mich mein Therapeut, was würden Sie sagen, was denkt Ihr Vater über Sie?
Mhm.
Da sage ich, dass ich ein Versager bin.
Mhm.
So.
Mhm.
Mhm. Und das war krass, weil, ich meine, er hat das auch zu mir gesagt, also im O-Ton.
Mhm.
Ja, muss man sich auch mal vorstellen, ne?
Ja.
Warum macht man das dann eigentlich? So,
also, warum sagt ein Vater seinem Sohn das?
Ja.
Ja.
Also das ist doch nicht...
Ja.
Naja, aber er hat das nicht oft gesagt, relativ selten. Aber alles andere hat er das auch kommuniziert.
Mhm.
Und das war meine erste Antwort in der Sitzung, dass ich meinte, er hält mich für einen Versager. Ja. Also ich kenne das, was du gerade beschrieben hast, da fühle ich mich wieder.
Ja, das sind natürlich einfach auch so bestimmte Erfahrungen, die du in deiner Biografie gemacht hast, die so Schemata produziert haben und irgendwie jetzt auch aufrechterhalten. Also ich hatte jetzt gerade gedacht, als du davon gesprochen hattest, dass du etwas vielleicht dich zurückgewiesen gefühlt hast, dass jetzt der Vertrag mit der ARD nicht verlängert wurde, dass da eine besondere Aufmerksamkeit hin besteht, dass das jetzt gerade wieder dir passiert.
Ja, ja.
Obwohl du eigentlich genauso einen guten Job gemacht hast wie alle anderen.
Ja, ja. Deswegen habe ich versucht, das vorhin auch in Kontext zu setzen, dass ich hier nicht nur mecker, sondern auch das bei mir suche. Also, warum ich das so drastisch empfinde, ja.
Mhm.
Denn es ist ja völlig in Ordnung. Wir haben ja 1,5 Jahre zusammengearbeitet. Natürlich hätte ich mir wünschen können, dass es weitergeht, aber sage ich mal, die Stärke meiner Emotionen dazu haben sicherlich andere Gründe. Sondern ich bin nicht genug hierfür, um weitermachen zu dürfen.
Ja.
Ne? Das ist das, was bei mir hängen bleibt.
Ja.
Ja? Andere Podcasts sind bei ARD, kriegen ständig irgendwelche Switch und wie heißt das? Twitch. Wir kriegen auch seit Monaten, hatten wir keine Zitate mehr von uns und so. Und sowas, diese Kleinigkeiten, die nichts bedeuten müssen eigentlich fürs große Ganze, die ziehe ich mir halt krass an. Und da bin ich dann auch, recherchiere ich dann auch, wie lange waren wir denn, wann war unser letztes Zitat in der Mediathekseite oder so. Und mich beeinflusst sowas sehr.
Ja.
Ja, das kommt aus diesen Dingen natürlich.
Okay. Ja. Hast du irgendwelche Aktionen von dir in Erinnerung in deiner Kindheit, wo du versucht hast, deine Eltern vom Gegenteil zu überzeugen, dass du eben wichtig bist und kein Versager?
Ja klar, ich habe ja immer versucht, die Bühne zu finden. Ich habe das hier auch schon in einer anderen Episode mal erzählt, in hier Rock'n'Roll-Star mit Hubi Koch, dass ich eigentlich relativ, also mir hat mein Therapeut erklärt, dass in diesem Moment zum Beispiel auch mit dem Loch im Kopf, dass sich dann so ein kleiner Schutzschirm über mich, der über mir aufgegangen ist, der dann in mir selbst gesagt hat, nein, ich bin was wert.
Mhm.
Also ich bin was wert.
Mhm.
Sonst wäre ich ja schon damals zerfallen.
Mhm.
Also so wie so ein Lego Männchen, das einfach in die Einzelteile zerfällt. So stelle ich mir das manchmal vor. Und weil ich bin in Schülertheater oder so, spiele die Hauptrolle, konnte das gut, mache das gut. Das ist ja wie heute. Wenn ich auf die Bühne gehe, habe ich nicht das Gefühl, habe ich gar nicht dieses Versagergefühl.
Mhm.
Ja, das sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille. Vielleicht kannst du das auch mal erklären, weil ich komme raus und denke, ich werde das sowieso gut machen.
Ja.
Ja. Und das ist ja vielleicht auch nicht so gesund. Oder ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich habe das Gefühl, das kommt auch von diesem Moment, dass ich, obwohl mir ich immer nichts wert war und mir das so suggeriert wurde, ich dann trotzdem diesen anderen Weg gegangen. Also ich bin ja auch in einer Band gewesen. Ich habe immer Bühnen gesucht, um meinen Eltern das zu beweisen. Aber auch da scheint immer, ist es ja nicht so, dass dann die Anerkennung kam.
Mhm.
Ja,
Du meinst, dass du erstmal abgewiesen wurdest? Oder?
Nein, aber meine Eltern haben jetzt nie großartig gesagt, das war jetzt besonders toll. Oder okay. So. Also es gibt doch das berühmte Beispiel, dass ich war ja mehrmals für den Echo nominiert, also ich habe andere Preise, habe ich auch gewonnen, aber diese berühmte Geschichte geht darum, ich war 4-mal für den Echo nominiert als bestes Video, bestes Musikvideo des Jahres. Und dann sitzt mein Vater Weihnachten am Tisch und sagt, ja, aber gewonnen hast du ja immer noch nicht.
Okay.
Weißt du, so.
Und du hättest dir gewünscht, dass?
Dass er sagt, ja toll, Nominierung, klasse, großartig, zeig mal das Video. Ich habe das dann immer proaktiv gezeigt und so. Aber meine Eltern haben nie, also als ich dann Filme gemacht, dieses Ganze, dass ich so schnell dann Filme gemacht habe und da innerhalb von 5 Jahren vom Fahrer zum Regisseur, das ist ja auch alles nicht so gesund gewesen. Ich habe ja so einen Drive gehabt, meinen Eltern zu beweisen, dass ich was wert bin. Das hatte damit, also das ist das, direkt hängt das damit zusammen. Es war auch meine Leidenschaft, ja.
Ja.
Aber die haben sich nie für meine Sachen interessiert. Auch als Regisseur nicht. Denen war scheißegal, was das für ein Video ist oder was ich mir da ausgedacht habe, welche Technik. Ich hätte denen gerne davon berichtet. Meine Mutter meinte einfach mal, ja, es ist einfach nicht unsere Welt. Es interessiert uns einfach nicht. Das sagt man doch seinem Kind nicht.
Du warst nicht wichtig für sie?
Ja, also auch wenn ich mich für was nicht interessiere, was meine Kinder machen, interessiere ich mich sehr stark dafür, weil sie es machen.
Ich verstehe es.
Verstehst du?
Total.
Also, ich kann mich gar nicht dafür interessieren, weil das machen ja meine Kinder.
Ja.
Und dass sie mir das auch so gesagt hat, das interessiert uns einfach nicht. Das ist einfach eine andere Welt, Hagen, und bla bla bla. Das hat mich einfach alles tief getroffen.
Ja, verstehe ich total.
Und da war ich schon irgendwie 25 oder 30, als so der Satz kam.
Und sag mal, woran machst du denn eigentlich den Wert eines Menschen aus?
Das müssten wir jetzt Richard David Precht fragen. Das ist eine philosophische Frage.
Ich frage aber dich.
Ja, da bin ich jetzt überfragt. Erklär du mir es doch bitte. Also,
ich weiß nicht, was du wertvoll findest an einem Menschen, so dass du sagen würdest, okay, der ist aber was wert. Ich jetzt nicht.
Nee, das gibt's doch nicht.
Okay, und warum legst du dann den Maßstab an dich an?
Okay, Fangfrage. Okay, ich bin gerade über...
Naja, ich frage mich zum Beispiel, okay, wenn deine Eltern jetzt sagen, jetzt schon wieder nicht den Echo gewonnen, Perspektivwechsel, ein Freund von dir würde genau die gleiche Sache haben, 4-mal nominiert für das beste Video, Echo, aber nicht gewonnen, was würdest du dem denn dann sagen?
Ja, aber das Thema nicht gewonnen ist doch gar nicht so ein Thema dann, sondern man ist doch in der Auswahl des besten. Ach, weißt du, dieses ganze Preise und nominiert werden, das war mir halt am Anfang total wichtig. Das ist aber heute nicht mehr.
Ja. Und Anerkennung ist aber dennoch wichtig, oder?
Das Ding ist natürlich, wir haben ja auch hier mit dem Podcast sofort den Deutschen Podcastpreis gewonnen. Natürlich geht das runter wie Öl. Aber ich bin auch immer noch im Prozess, dass ich eben versuche, mich neutraler zu sehen und mich nicht an Erfolgen definiere. Und das tue ich aber auch nicht mehr jetzt in der Abstinenz. Also ich definiere mich, natürlich finde ich schön, dass ich jetzt meine Wohnung zahlen konnte, den Unterhalt und auch Schulden teilweise begleichen konnte, noch nicht alle.
Ja.
Aber das sind eher diese Dinge und die Zeit mit meinen Kindern, über die ich mich, also hätten wir jetzt den Preis nicht gewonnen, wäre mir das wäre mir nicht egal gewesen, aber... Ich bin ja auch ein Geschäftsmann hier in dieser Position. Es war einfach auch wichtig, den zu gewinnen, ja. Weil dadurch kamen wir damals leichter zur ARD als vielleicht ohne. Es baut ja auch immer alles aufeinander auf. Aber zu einer Frage, was ein Menschen, jeder Mensch ist doch genauso toll, genauso wie er ist. Ich verstehe gerade nicht, was ich sagen soll. Oder du willst mich ein bisschen ausfragen, ne?
Ich wollte einfach mal deine eigene Einschätzung hören, ohne dass es jetzt ein richtig oder falsch gibt, sondern einfach, was du darüber denkst. Und mich würde auch interessieren, zu wie viel Prozent würdest du denn noch selber von dir denken, die Aussage ist wahr, ich bin ein Versager?
Oh Gott. Das ist tagesformabhängig. Muss ich hier ehrlich sagen, ich bin gerade hier richtig im Therapiemodus. Ich habe gerade vergessen, dass wir aufnehmen. Das ist, es gibt Tage, da fühle ich mich wie ein krasser Versager. Immer noch. Ja. Aber dann gehe ich halt auf eine Bühne und weiß, dass ich es nicht bin und kann dann auch mir ist immer wichtig, ich weiß gar nicht warum, aber mir ist immer wichtig zu betonen, dass ich dieses Selbstvertrauen ja nicht spiele. was ich dann habe.
Ja.
Ich habe das ja.
Die zwei Seiten der Medaille, die du gerade angesprochen hast, oder?
Ja, genau. Vielleicht kannst du uns da mal abholen.
Ist es denn okay, Haken, dass wir uns diesem Thema nähern?
Ja, ja.
Okay,
ja,
gut.
Ja.
Alles klar.
Das ist Sucht und Süchtig.
Okay, ja. Gut, für mich ist es total okay, aber ich wollte einfach mal fragen, ob du einverstanden bist, dass ich dich so ein bisschen so Deep Talk-mäßig
auch. Nee, das ist ganz, ich finde das wichtig, ich finde das gut.
Okay, worauf ich hinaus will ist, ich hatte gerade im Kopf so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, also es ist eine Beziehungsstörung mit negativen Schemata über einen selbst, aber auch über Beziehungen. Und auch was ich gerade aus deiner Biografie, oder ich meine, klar, ich kann auch so ein bisschen auf private Informationen noch zurückgreifen.
Ist mir ja auch diagnostiziert, diese leichte narzisstische Störung.
Ja, oder muss ja nicht eine Störung sein, aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die da übereinstimmen.
Ja,
und
ja.
Was bei mir angekommen ist, dass einfach so ein paar Sachen sind wie, du musst gut und erfolgreich sein, um Anerkennung zu bekommen und gleichzeitig, dass deine Eltern dir mitknappen, wir respektieren dich nicht, du bist nicht wichtig, wir zweifeln an dir. Da gibt es natürlich negative und auch positive Selbstschema. Und zum einen hattest du ja auch schon gesagt, ich bin nicht gut genug, vielleicht sowas. Aber auch vielleicht, ich bin eigentlich schon besser als andere oder ich kann das. Ich weiß eigentlich, was ich kann. Und dass sich das so abwechselt und das vielleicht auch, was du beschrieben hast, das variiert ganz, ganz stark. Das ist, existiert nebeneinander. Ich weiß nicht, findest du das bei dir wieder?
Ja, total. Also total.
Und das wirkt sich natürlich auch auf deine Umgebung auf dein Selbstbild und auf deine Art, Beziehungen zu führen und auch mit zum Beispiel Zurückweisungen umzugehen. Und insgesamt glaube ich aber nicht, dass es ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob eine Störung diagnostiziert ist, aber es wahrscheinlich so ein paar Sachen einfach da stimmen.
Also mir wurde mal gesagt, dass es einfach Tendenzen zum leichten Narzissmus gibt, die nicht behandlungsbedürftig ist.
Ja.
So hat mein Arzt mir das damals mitgeteilt.
Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
Weil es ist ja im Grunde auch eine... Kann
es
man
ist
das
auch nicht
als,
pathologisch.
Kann man das nicht auch als Charaktereigenschaft?
Ja, es ist ein ziemlich rigider Persönlichkeitsstil. Es ist schon ziemlich verankert. Aber du weißt ja viele Sachen von dir und weiß ich nicht, therapeutisch lässt sich das auf jeden Fall bearbeiten.
Ja.
Ich wollte noch auf eine andere Sache hinaus, wenn es dir recht ist. Und zwar hattest du gerade von deinen Albträumen erzählt und auch nochmal darüber berichtet, dass du viel häusliche Gewalt, also sprich Schläge von deinem Vater bekommen hast.
Ja, viel würde ich jetzt nicht sagen, aber so, also.
Aber auch das gehört dazu.
Ich will nicht ins Detail gehen, aber es war einfach, ich würde nicht sagen viel. Ja, viel wäre ja mehrmals im Monat oder so. Ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen oder an zwei.
Mhm.
Aber dafür war es einfach dann nicht nur eine Backpfeife.
Okay.
Wenn es passiert, sondern anders. Mehr.
Okay.
Ja.
Mehr. Okay, worauf ich nochmal hier hinaus wollte, war, dass ich natürlich auch an so eine Art Traumafolgestörung gedacht habe, weil das ein Kriterium sein könnte, die Albträume. Aber um das auch nochmal abzugrenzen, was du vorher beschrieben hattest mit deinem Vater und worüber wir jetzt die letzten Minuten gesprochen haben, über diese vielleicht Beziehungstraumata, wo eine Beziehungsstörung oder eine Schwierigkeit daraus entstanden ist, gibt es natürlich auch harte Ereignisse, wo jemand mit dem Tode bedroht wird, wo sexuelle Übergriffe erfolgen oder aber auch, wo ja, man dauerhaft so einem Missbrauch ausgesetzt ist oder so dauerhaft aversive Reize, mit denen man in Kontakt kommt, wie zum Beispiel Leichenteile einsammeln oder pädophile Inhalte, mit denen man sich auseinandersetzen muss im Rahmen von Ermittlungen.
Mhm.
Gibt es ja auch die Traumafolgestörung mit posttraumatischer Belastungsstörung und da wäre die Situation erstmal das wichtigste Ereignis, anhand der wir anfangen zu diagnostizieren, aber eben auch diese Gedanken, Wiedererinnerung und Albträume unter anderem und Vermeidungsverhalten. Aber ich glaube, das hast du ja nicht, oder?
Nimm mal ein Beispiel. Also was wäre ein Beispiel für ein Vermeidungsverhalten?
Zum Beispiel, wenn man ausgeraubt werden würde in der U-Bahn und mit einem Messer bedroht werden würde und dann nicht mehr U-Bahn fährt.
Ach so. Naja, ich habe zum einen Vermeidungsverhalten dann schon, weil ich ja meinen Vater nicht mehr sehen möchte.
Mhm.
ich glaube, das ist ein Punkt, der da einzahlt, mit dem es mir auch gut geht. Also seitdem diese Entscheidung getroffen ist, geht es mir im Leben besser. Und ich kann stabiler Dinge angehen. Ja. Und ich meine, die Suchterkrankung und so, das ist ja auch nicht ohne. Und mir ist auch wichtig, nochmal kurz zu betonen, dass nicht alles, also ich war schon selbst dafür zuständig, süchtig zu sein und dann noch süchtig zu bleiben. Und diese ganzen Dinge, die ich da moralisch getan habe, ich habe ja auch sehr viel Schuld auf mir geladen. Und wenn wir über solche Dinge reden wie heute, ist mir wichtig zu sagen, dass ich nicht mit dem Finger dahin zeige und sagen würde, deswegen bin ich so geworden. Mhm. Ja, weil wir ja schon hier so Rückschlüsse ziehen, wo man sagen könnte, ja, das hat jetzt schon damit zu tun. Ja, es hat damit zu tun, ist aber aus meiner Perspektive auch nur ein Puzzleteil.
Ja.
Ja, dieser ganzen Sache. Das ist mir nochmal wichtig, das kurz zu betonen.
Ja, genau. Ein Puzzleteil, finde ich, ist...
Weil ich suche nicht die Schuld bei anderen. Mhm. Ja. Also,
du übernimmst Verantwortung.
Ja, das tue ich wirklich, sei es durch Zahlungen oder durch Buße oder durch Kontaktabbrüche, die ja auch mit mir passiert sind. Also Leute haben ja auch gesagt, ich kann mit dir nicht mehr stattfinden, weil du mich so viel angelogen hast.
Ja.
Und das dann zu akzeptieren, ist ja auch Verantwortung übernehmen. Also so nehme ich das wahr.
Ja.
Aber es ist nun mal passiert, also meine Kindheit und... ich sehe das als ein Puzzlestück. Also mir ist das immer wichtig, mir war das wichtig, die letzten Jahre das zu analysieren, so ein bisschen, um rauszufinden, wer ich bin.
Ja.
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 Dieser berühmte Satz, wer waren sie, wer sind sie, wer möchten sie sein?
Ja. Ja.
Da ist das Teil von.
Mhm.
Und meine Beziehung zu meinen Eltern ist einfach dort ein Puzzlestück so.
Ja.
Und aber viele andere Puzzlestücke gehören natürlich dazu, warum ich jetzt hier so bin, der hier sitzt.
Ja.
Ach, Shanti mal, also jetzt hast du mich ganz schön auseinandergenommen.
Ja.
MC freut das auch, sehr gut. Ich vereinbare gleich nochmal ein Termin. Ich glaube, weißt du, Shanti mal, der MC, der muss auch ganz dringend, der muss ganz dringend sprechen und sich öffnen. Nein, aber ich glaube, du willst nochmal ein Fazit vielleicht auch ziehen, was so Erlebnisse und diese mentalen Dinge. Warum enden eigentlich? Anders, wie frage ich dich das? Aber bei mir hatte ja Kokain diese krasse Funktion, dass ich mich nach was wert gefühlt habe.
Mhm.
Wenn man es jetzt mal so ganz krass runterbricht. Ja. Also weil ich kann mich ja noch an meinen Erstkonsum wirklich, das ist ja auch so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich dann aus dem Klobereich des Clubs komme und mich nicht gefühlt habe wie der Kaiser von Frankreich, sondern ich habe mich okay gefühlt.
Mhm.
Ich bin okay. Mhm. Ich bin in Ordnung. Also diese tiefe Leere. Und dieser tiefe Schmerz mit all den 25 Jahren davor in meinem Leben, die war auf einmal weg.
Ja.
Und ich weiß das noch eben ganz, ganz genau. Das heißt, Kokain hatte diese krasse Funktion. Wie ist das denn mit, können denn viele verschiedene Dinge, also welche Wege können eigentlich in eine Abhängigkeit führen?
Gut, dass du noch den Turn hingekriegt hast zur Sucht.
Ja.
Letztendlich ist es ja so, dass wir heute so viele verschiedene Sachen nochmal angesprochen haben über Beziehungsstörungen, aber vielleicht auch traumatische Erlebnisse. Und ihr habt sicherlich auch hier über Angst, Depression gehört, Trauer. Und die Substanzen haben ja immer verschiedene Funktionen. Das ist das, was ich als allererstes frage. Wieso konsumieren sie? Was für eine Funktion hat das denn für sie? Und das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Und im ersten Moment machen die meisten Substanzen erstmal alles sehr leicht und sehr schnell besser. Und deshalb sind auch eigentlich fast alle psychischen Erkrankungen mit einer häufigen Komorbidität, einer Abhängigkeitserkrankung einhergehend. Alles, was wir heute besprochen haben, ist, wie du vorhin gesagt hast, es sind Puzzleteile. Sucht ist ja total komplex.
Ja.
Wir haben auch schon mal das, glaube ich, in Kopfsache 1 besprochen. Es gibt genetische Faktoren, es gibt Lebensumstände, es gibt immer so einen guten Indikator bei einer nicht so guten Regulationsfähigkeit, dass man eher anfälliger dafür ist. Es ist aber auch natürlich die Verfügbarkeit, wenn man jetzt leichter drankommt, was die Peer Group macht. Und es ist einfach ein Komplex, ein ganzes Modell. Und wenn man das jetzt mal visualisieren würde, könnte man das sicherlich bei dir ganz gut aufzeichnen, wie das bei dir in die Sucht geraten ist.
Findest du das jetzt mal ganz blöd gefragt? Ich frage dich mal ganz blöd. Nach dem, was du alles weißt von mir, und ist da bei dir ein Fragezeichen, wenn du die Geschichte hörst, dann habe ich Kokain genommen und fühlte mich besser? Oder denkst du aus deiner ärztlichen Perspektive, fuck, das macht ja Sinn bei diesem Werdegang?
Ja.
Also ich frage jetzt auch naiv, ist mir schon klar, ja. Aber
also
macht das für
gesagt,
dich Sinn?
Die Gründe von dir sind für mich völlig nachvollziehbar. Aber das geht mir ziemlich oft so. Es gibt immer gute Gründe auch für den Konsum.
Auch, dass die Substanzen dann so passen zu so Lebensläufen, meine ich. Ja,
total.
Also bei mir, ne?
Ja, Kokain,
ja.
Auf jeden Fall.
Okay.
Klar, ist natürlich jetzt auch ein bisschen so eine Frage, die gefärbt ist, weil ich ja schon dich einfach länger kenne und es weiß. Aber natürlich, das passt absolut. Mhm.
Hast du noch einen Punkt zu dem, oder warst du damit durch?
Ja, also okay. Wir können, hast du denn noch einen Wunsch?
Nö, wir moderieren jetzt ab.
Ist gut.
War eine tolle Sendung.
Bist du betroffen oder so?
Ja, sowas? Nee, mir fließen öfter Tränen, wenn ich darüber spreche. Das hat
aber
es
ist natürlich auch ein sehr persönliches Thema.
Nee, es ist ja auch hier die letzte Sendung. Also das ist
es
auch für
kommen
mich
viele
alles,
Sachen zusammen.
Ja,
das verstehe ich total.
Ja, Mensch, Shantimai, jetzt bin ich ganz schön mitgenommen hier. Aber es fühlt sich gut an, wie ich oft das Gefühl habe, ja, das habe ich auch letztens meiner neuen Therapeutin gesagt. Am Ende war die Frage so, mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt hier raus und so. Das ist ja auch so ein kleiner Standard. Und das beste Bild, was ich immer habe, ist, ich hatte einen Rucksack auf mit 3 Steinen und jetzt sind nur noch 2 drin. Ja, also ein Stein ist gerade mal so ein bisschen verflogen und das ist so eigentlich ein Gefühl, was ich nach jeder Therapiestunde habe und jetzt hatte ich die heute auch mit dir hier live in der Sendung. Danke dafür. wie war es für dich?
Ich nehme den Stein gerne mit und freue mich, dass du dich so geöffnet
hast. Nee, mach ihn mal nicht, lass ihn mal irgendwo liegen. Du sollst den auch nicht mitnehmen, den Stein.
Mir macht das gar nichts, ehrlich gesagt. Ich fühle mich gestärkt nach dem Triathlon.
Okay, dann das ist deine Entscheidung. Siehst du hier den roten Knopf?
Ja, ich drück den.
Ja. So, und jetzt möchte ich jemanden in die Sendung holen, der hier ein wichtiger Teil der Sucht- und Süchtig-Familie ist. MC Lücke.
Ja, ich finde es auch persönlich traurig. Ich will jetzt nicht groß drauf eingehen, was auch schon lange bekannt ist, sondern einfach für mich sprechen und Danke sagen an John und an dich, dass ich Bestandteil von Sucht und Süchtig war in den letzten knapp 1,5 Jahren. 70 Folgen haben wir zusammen gemacht, jede Woche. War nicht immer leicht, ne? Was so Absprachen und...
Ach komm, was...
Also es war schon eine Menge auch Orga, aber es hat sich immer gelohnt, weil ich habe so viele tolle Menschen auch durch euch kennengelernt. Shantimar möchte ich natürlich hier an erster Stelle nennen, aber gemeinsam mit Nadine Primo oder Katharina Müller-Pohle, also eigentlich eure Frauen, ich apostrophiere, ja, die zu eurem Team gehören, wo ich euch wünsche, dass die weiter euch unterstützen, Team gehören, weil das ist eine tolle Ergänzung, das sind tolle Frauen und die haben natürlich fachlich auch eine Menge drauf. Das finde ich ist auch immer ganz wichtig, weil die Community erhofft sich ja auch einfach Kompetenz. Ja, also worum es auch hier jetzt quasi im Outro immer geht, dass wenn ihr Probleme mit eurem Konsum habt, wenn ihr das beobachtet an euch selbst oder an einem Liebsten, einer Liebsten im Familienkreis, dann, wie sagt John immer so schön, Google ist euer Freund, wendet euch an den Hausarzt, die Hausärztin, die Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen natürlich auch. Und wenn es mal nicht beim ersten Mal klappt, ja, und das wollte ich euch auch sagen, weil ich vermisse John natürlich heute in der letzten gemeinsamen Folge. Ich habe ihn auch in den letzten Wochen oft vermissen müssen. Du natürlich, Hagen, in allererster Linie, das ist klar. Auch die Community hat John vermisst und er kämpft jetzt gerade wieder einen Kampf gegen seine Depressionen. Und ich hoffe, er ist da nicht allein. Er hat eine neue Freundin und ich wünsche ihm da viel Kraft und Stärke, dass er diesen Kampf schafft. Aber wenn es nicht beim ersten Mal klappt, und das wollte ich eigentlich sagen, bei dir hat es beim ersten Mal nicht geklappt, bei John hat es so oft nicht geklappt, hört nicht auf zu kämpfen. Ja, jeder Tag, den ihr schafft, ist ein Triumph und es gibt so viele wunderbare Wendungen im Leben. Ich hatte in meiner Sendung letzte Woche mit Peter Parrott eine englische Musiklegende, der war 36 Jahre mit Kokain und Crack beschäftigt, die meiste Zeit davon mit seiner Frau. Die haben in der Zeit 2 Söhne hochgezogen, irgendwie, und die haben vor 13 Jahren gemeinsam entzogen. Das war nicht das erste, sondern wahrscheinlich das 100. Mal, und sie haben es geschafft. Er ist seit 13 Jahren clean, Peter Parrott, nicht nur von Kokain und Crack, sondern jetzt auch von Nikotin und Alkohol. Und das ist doch ein Vorbild. Der Mann ist jetzt 72, der hat es mit 59 geschafft. Also es ist nie zu spät, kämpft immer weiter. Ihr macht eine tolle Arbeit. Sucht und Süchtig hat eine tolle Community, die ich habe kennenlernen dürfen. Die unterstützen euch auch auf YouTube. Und wir werden in Verbindung bleiben. Am 20. Dezember feiern wir hoffentlich dann mit John auch gemeinsam Weihnachten in meiner Sendung bei Sounds and Stories. Und
sag mal, wie die Sendung heißt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Meine?
Ja, Sounds and Stories.
Sounds and Stories,
mit
ja.
Mit MC Lücke.
Ja, aber wie gesagt, es war für mich eine tolle Zeit. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Nicht nur Shantimar, Nadine und Katharina, sondern viele Podcaster, berühmte Podcaster, die ich vorher gar nicht kannte, Rapper, die ich vorher gar nicht kannte, aber vor allem die Betroffenen, das ist eure große Stärke und die Angehörige. Wenn ich denke an Lisa mit Speed oder Marie mit Heroin oder Grüße auch an Britta
und Nils,
und Nils Grüße, die ihren Sohn Jonas verloren haben, das war für mich die schwierigste, aber auch beeindruckendste Podcast-Folge hier in Sucht und Süchtig, das mitzuerleben, diese Tapferkeit, dieser Mut, sich weiter dem Leben zu stellen, trotz des Verlustes und auch der Kampf der Menschen, die hier waren, die so mutig sind und nicht aufgeben zu kämpfen. Also in dem Sinne, bleibt dran, auch hier bei Sucht und Süchtig und beim Kampf gegen eure Sucht.
MC Lücke, richtig emotional. Ich sehe da,
ich sehe da
feuchte Augen.
Pff, ja. Ja,
jetzt am Ende
kann man. Es war eine intensive Zeit. Ja. Ja. Ich habe lange nicht mehr auf einer wöchentlichen Basis mit so einem schwierigen Thema, mit so vielen faszinierenden Menschen, die aber dann doch auch so viele Probleme haben und dann immer wieder so viel Mut und Kampfeswillen zeigen, zusammengearbeitet. Das war für mich eine sehr, sehr lehrreiche, intensive Zeit und dafür sage ich Danke, Hagen.
Danke, MC. Wir werden dich vermissen. Das ist ganz klar.
Ich euch auch. Ja. Aber wir bleiben together.
Genau.
In a way.
Chantima, vielleicht magst du noch kurz sagen, wenn man sich Gedanken um sich oder um andere macht, was wären denn da so Möglichkeiten?
Also, ich habe den Vorschlag, dass falls jemand sich oder für andere informieren möchte über den Weg aus einer Abhängigkeit oder überhaupt erstmal nochmal darüber zu sprechen, ob überhaupt eine Abhängigkeit besteht, bitte geht in die Suchtberatungsstellen. Die informieren euch völlig kostenlos und leiten euch dann weiter. Das Angebot ist total niederschwellig.
Es gibt eine Schweigepflicht auch, ne?
In der Suchtberatungsstelle wollte Hagen nochmal, dass ich erwähne, dass es dort nur Menschen gibt, die dort arbeiten und die natürlich auch wie wir ärztlichen Kolleginnen unter der Schweigepflicht stehen.
Ja, man macht sich immer viele Gedanken, ne? Gerade in so einem Abhängigkeitsthema hat man vielleicht schon Dinge getan, die man nicht so gerne weitererzählt und diese Schweigepflicht und dass es umsonst ist, macht vielleicht den Weg leichter, dort auch mal hinzugehen.
Ja.
Sei es als Angehöriger oder als Betroffener.
Ja.
Was ich auch empfehlen kann, ist der Sucht und Süchtig Discord-Server zu finden auf unserem Instagram-Profil im Discord-Highlight. Dort ist der Link und zum einen kann man sich dort austauschen innerhalb der Community mit Angehörigen, mit Betroffenen. Dafür ist der Discord-Server da, wird betrieben von Gerrit, der hier auch schon in der Sendung war. Ganz liebe Grüße und ein spezielles Angebot auch im Sucht und Süchtig Discord-Server ist eine Online-Beratungsstelle, ja, die chatbasiert ist. Weil ich glaube, und so ging es mir nämlich auch, ich konnte auch lange nicht anrufen. Mhm. Oder da persönlich, also geschweige denn persönlich vorbeigehen. Mhm. Aber dieser erste Anruf, ich weiß noch, wie ich da mich manchmal wochenlang das nicht gemacht habe. Und das ist so ein Chat, vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht schlecht.
Ja, absolut. Und Gerrit hat zum Beispiel auch nicht nur diese tolle Arbeit für euch geleistet, sondern weil ich nur von Frauen gesprochen habe und ihren Geschichten, Gerrit oder auch letzte Woche Leon, auch die Betroffenen, sehr, sehr beeindruckende. Ich finde, da solltet ihr dranbleiben. Das ist auch eure große Stärke, dass ihr den Betroffenen und den Angehörigen auch, das ist ja in letzter Zeit auch vermehrt passiert, eine Plattform bietet. Mhm. Und ich möchte dann an der Stelle aber auch nochmal den Kolleginnen und Kollegen danken. Ich mache das mal für dich. Ja, zum Beispiel Thomas Simon vom SWR. Sucht und Süchtig war ja 70 Folgen lang eine Kooperation von SWR, RBB und Radio 1. Und da gibt's Thomas Simon, der damals auf Johns Mail geantwortet hat, was zu dieser Koop geführt hat, die ja auch sehr erfolgreich war, muss man auch mal sagen. Ihr habt eure Followerzahlen verdoppelt in der Zeit. Und ich glaube, wir haben viele gute Sachen auf die Beine gestellt, möchte Gabi Beck und vor allem Aditya Sharma ebenso danken, denn wir haben auch was erreicht zusammen, Hagen. Also es ist immer traurig, wenn das zu Ende geht, aber wir haben 70 tolle Folgen gemeinsam auf die Beine gestellt. Und wenn ich das mal aus persönlicher Sicht sagen darf, die ARD war bisher der einzige Träger, der euch eine wirkliche und eine große Chance gegeben hat. Ich finde, das darf man auch nicht unter den Teppich kehren.
Und ich würde mich auch gerne nochmal bedanken, Hagen,
was
an euch beide.
Was ist los hier heute? Richtig.
Bei euch und jetzt stellvertretend natürlich auch jetzt nochmal für John, bei John. Sorry, ich bin auch jetzt ein bisschen emotional. Also, Hagen, ich möchte mich auch nochmal bei euch bedanken, bei dir und John, dass ihr mich jetzt wiederholt eingeladen habt zur Kopfsache und nochmal betonen, wie wichtig ich eure Arbeit finde. Und auch ich schätze den Impact als unglaublich hoch ein. Es ist für mich sogar noch vor den Suchtberatungsstellen, weil das Angebot völlig anonym, sich diesen Sucht und Süchtig Podcast anzuhören, ist so niedrig.
Barrierefrei, ne?
Die Schwelle ist kaum, also es gibt eigentlich keine Schwelle und ich habe wirklich schon von vielen von meinen Patientinnen gehört, die dann berichtet haben, dass sie erstmal gemerkt haben, ich bin nicht alleine und ich habe ein Problem. Und so den Weg in die Suchtberatung stellen und dann auch letztendlich zu mir auf die Station, in die stationäre Entgiftung gefunden haben. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ist, dass viele aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die überhaupt gar nichts mit Abhängigkeiten zu tun haben und denen ich auch nichts von dem Podcast erzählt habe, euren Podcast hören und einfach auch nochmal ein Verständnis dafür entwickelt haben. Ich finde, die Sucht, oder das wisst ihr selber, hat so ein Schmuddel-Image teilweise, die Alkis, Suchtis. Das sind so Schimpfworte, die eigentlich schon längst überholt sind. Und durch eure Arbeit gibt es in der Gesellschaft viel mehr Akzeptanz dafür, durch das Verständnis, was ihr mit eurer Offenheit hier erreicht. Also vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon so sehr, dass ihr weitermacht und auf viele neue Podcast-Folgen mit euch.
Auf jeden Fall. Wir gehen auch in 2025 natürlich wieder auf Live-Tour. Und ab nächster Woche bitte bei Spotify einschalten. Ich sag's nochmal für die, die es am Anfang verpasst haben. Es gibt keine neue Folge in der Audiothek mehr, aber dort überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und jetzt bin ich auch ein bisschen emotional. Wir sagen jetzt mal Tschüss hier. Ich sage Tschüss ARD, Tschüss Shantima. Wobei, nee, Tschüss nicht zu dir. Tschüss MC Lücke, Tschüss ARD.
Bis bald.
Bis bald und...
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Bleibt sauber.
Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.